kam heute Morgen schon mehrfach vor. Wir haben den ersten Advent, wir haben Adventskranz dort, die erste Kerze ist angezündet. Weiß jemand von euch, warum gibt es eigentlich 4 Advent? Die haben sich das im Mittelalter schon überlegt und der Grund ist, dass nach biblischer Zählung es bis zu Christi Kommen von der Schöpfung 4000 Jahre sind. Und dass quasi für jede 1000 Jahre sie dann einen Adventssonntag vorbereitet haben. Und es war die ganze Zeit dieses Warten zu sagen, von der Schöpfung, wann kommt der Erlöser? Wann kommt der Messias? Wann kommt Gottes Rettung? Und warum war diese Rettung notwendig? Wegen der Sünde. Wir haben heute Morgen ja die Lesung gehabt aus 1. Mose 5 und vielen Dank, Chardash. Ich habe eben gesagt, bereite dich vor, da sind viele Namen drin. Ja, aber das Deprimierende an dem Ganzen ist nicht so sehr die Aussprache, sondern du hast dieses, und selbst wo es so hohe Zahlen waren, wie lange sie gelebt haben, aber am Ende stand alle jedes Mal mit einer Ausnahme und er starb. Warum? Der Tod kam durch die Sünde und davon handelt unser Text. Okay? Aber weil Christus gekommen ist, ist der Tod und die Sünde besiegt und überwunden. Glaubst du das? Ich meine, nicht nur glaubst du, dass Christus für die Sünde gestorben ist und dass es jetzt eine Hoffnung gibt. Ich frage, glaubst du, dass Sünde in deinem Leben besiegt sein kann? Du sagst, es funktioniert bei mir nicht. Wenn du wüsstest, womit ich zu kämpfen habe. Aber ich glaube, Gott hat uns unter anderem genau deswegen den Römerbrief gegeben, dass wir verstehen, wie Sünde und Tod besiegt sein können. Und dazu gibt uns Römer 5 die Erklärung. Und wir sind in Römer 5, in den Versen 12 bis 21. Römer 5, ich lese zuerst die Verse 12 bis 14. Dort heißt es, Römer 5, Vers 12, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Wir wollen zuerst sehen die Ursache. Weil um zur Lösung kommen zu können, musst du erstmal die Ursache verstehen. Und die Ursache der Sünde ist, dass es durch den ersten Menschen in die Menschheit gekommen ist und wie es hier gesagt hat, und durch die Sünde der Tod. Gott hat von Anfang an gesagt, zu Adam schon, an dem Tag, wo du von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, musst du sterben. Aber warum müssen dann alle anderen auch sterben, wenn doch nur er gegessen hat? Hast du gemerkt? In Vers 12 steht, Ende des Verses, und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil, nicht weil Adam gesündigt hat, weil sie alle gesündigt haben. Was der Text sagt. Okay. Und dann erklärt er auch, vielleicht nicht eine so direkte Übertretung wie bei Adam. Aber alle haben wir Gottes Ansprüche nicht erfüllt. Und damit kommen wir dann nicht zu ihm. Okay. Zum Beispiel, wenn du ins Weltall fliegen möchtest, dann die NASA und ESA und wer das kann, die haben gewisse Anforderungen an die Personen, an Wissen, an Gesundheit, um überhaupt in Frage zu kommen, mitzufliegen auf einer der Raketen. Nicht jeder kann das. Du kannst sagen, das finde ich unfair. Ich habe vielleicht eine körperliche Behinderung, ich wäre nie qualifiziert. Mag sein, aber du wirst trotzdem nicht mitfliegen. die haben kein, wir haben kein verbuchtes Recht zu sagen, egal wie mein Zustand ist, ich muss aber mitfliegen dürfen. Genauso hat keiner ein Anrecht zu sagen, Gott, du musst mich nicht nur ins Weltall, sondern in deine Gegenwart lassen. Sondern wenn, muss Gott es gewähren. Und die Sünde ist dann in die, sozusagen mit Adam, in die menschliche DNA aufgenommen worden. Und das führte dann zum Tod. Also wir sind von Natur aus Sünder, die tun, was der Natur entspricht, nämlich sündigen. So heißt es im nächsten Kapitel Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wir waren Sklaven der Sünde, wir waren daran gebunden. Aber wieso, und diese Frage habe ich schon häufiger auch von Christen gestellt bekommen, wieso sind wir dann dafür verantwortlich, wenn wir doch eh nicht anders können? Ich meine, bei Tieren machen wir keine Regeln und sagen, oh böses Tier, du hast ein anderes Tier umgebracht. Das muss, um selber überleben zu können. Da machen wir keine moralischen Vorwürfe. Wenn ich diese Sündennatur in mir habe, was kann ich dann dafür? Ich tue doch nur, was natürlich ist. Warum ist das dann so ein Problem? Weil es einen Ausweg gibt. Hey, ein Erstklässler ist nicht schuldig und wird nicht disqualifiziert, nicht aus der Klasse geworfen, wenn er nicht lesen kann. Aber wenn dieser Erstklässler größer wird, kriegt er nie und nimmer einen Schulabschluss, wenn er es nicht gelernt hat, zu lesen. Hey? Das heißt, es ist die Erwartung, du musst es nicht vorab können, aber du musst verändern werden, du musst dazulernen, damit du weiterkommst. Ja? Wenn er es nicht lernt, ist er selber schuld. Und deswegen diese Aussage. Wir sind nicht schuld daran, eine Sündennatur zu besitzen, aber wir sind schuldig, wenn wir nichts dagegen tun. Ja, wir haben das in uns drin, aber das gibt uns nicht das Recht, danach zu handeln und nichts dagegen zu unternehmen. Jeder hat unterschiedliche Schwächen, aber das gibt ihm nicht das Recht, der Versuchung nachzugeben. Wenn jemand sagt, ich habe, wie wir im Zeugnis von Andreas gehört haben, sagen wir, jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem mit Alkohol. Was würdest du sagen? Ja gut, ist halt deine Schwäche, dann hier sind ein paar Liter. Nee, du musst sagen, ja, das ist dann eine Gefahr für dich. Aber nur weil du damit ein Problem hast, gibt es dir nicht das Recht nachzugeben. Du würdest ja auch nicht sagen zu jemandem, ich fühle mich so verärgert, jemand hat mich so provoziert. Ja, dann schlag zu. Also, unsere Familie wäre ein absolutes Chaos, wenn ich das sagen würde. Ja? Das geht nicht. Du kannst das nicht einfach nur, weil das irgendwo in uns drin ist. Aber was ist dieser Ausweg? Und hier sagt er erstmal, der Ausweg ist nicht das Gesetz. Denn das Gesetz verursacht nicht die Sünde, sondern es definiert es nur als Sünde. Und deswegen sagt er hier, von Adam an sind Menschen gestorben bis Mose. Warum sagt er bis Mose? Danach sind sie doch auch noch gestorben. Ja, aber dann gab es das Gesetz. Also er sagte, bevor das Gesetz kam, haben Menschen ja trotzdem gesündigt, aber es war nicht als Sünde direkt aufgeschrieben. Und sie wussten, dass es verkehrt war. Sie wussten, dass sie gegen ihr Gewissen gehandelt haben. Aber das Gesetz kam dann, um dieses aufzuzeigen. Okay? Aber Regeln und Gesetze machen niemanden besser. Okay? Ich glaube, in Deutschland sind wir vermutlich, ich habe es nicht nachgezählt, vermutlich Weltmeister in der Anzahl an Gesetzen. Wir haben für alles mindestens 10 davon. Ja? Wir haben Gesetze über Gesetze. sind wir dadurch besser und moralischer als alle anderen Nationen der Welt? Nee, wir haben nur mehr Gesetze, die wir brechen können. Ja? Das macht uns nicht besser, das ändert keine einzige Person, mehr Regeln zu haben. Und das ist, was Gott sagt. Das Gesetz war gut und notwendig, aber nicht, um uns besser zu machen, sondern um zu zeigen, dass wir ein Problem haben. Und dafür hatte Gott es auch von Anfang an gegeben. Aber um Sünde besiegen zu können, müssen wir verstehen, das Problem liegt nicht in der Erziehung oder in unserem Umfeld, sondern es liegt tiefer, nämlich in uns. Und deswegen zeigt er dieses auf und sagte, dass diese Grundlage müssen wir verstehen. Es ist immer für uns immer so leicht zu sagen, ja, ich habe das ja nur getan, weil der andere hat mich provoziert. Ich hatte nicht das liebende Elternhaus. Ich hatte das nicht. Ich hatte weniger als meine Klassenkameraden. Ich hatte dieses und jenes. Und wir sind so gut da drin, Entschuldigung zu finden. Aber Gott gebraucht dieses, um zu zeigen, nee, das Problem ist nicht irgendwo da draußen, das Problem ist in uns. Das klingt nicht gut. Aber eigentlich ist es gut, weil vor jeder Veränderung, vor jeder Operation brauchst du eine richtige Diagnose. Ja, du möchtest nicht ins Krankenhaus kommen und der Arzt sagt, ich habe keine Ahnung, was bei dir verkehrt ist, aber ich schneide mal auf und fange mal an, irgendwann werde ich was finden. Ja, nee, die sollen genau wissen, woran das Problem liegt, bevor sie anfangen, was zu machen. Wenn das Problem irgendwo da draußen ist, meine Eltern, meine Umgebung, das Haus, in dem ich groß geworden bin, oder, das ist schwer zu ändern. Aber wenn das Problem Sünde ist, hat Gott dafür eine Lösung bereitet. Deswegen ist eigentlich, wenn Sünde das Problem ist, ist es eine gute Nachricht, weil dann gibt es Hoffnung. Und das ist, was Gott uns als nächstes zeigen möchte. Ja, komm zur Lösung. Verse 15 bis 19 in Römer Kapitel 5. Sagt, mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis. Die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, nämlich Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Die Lösung ist, dass die Gnade Gottes größer ist als die Schuld der Menschen. Er beschreibt hier und sagt, so wie Adams Sünde den Tod gebracht hat, so bringt uns Christi Gerechtigkeit das Leben. In 1. Korinther 15 ist eine Parallele, dort heißt es, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Eine Sünde hat genügt, um die Menschheit ins Unheil zu stürzen, aber die Gerechtigkeit Christi löscht alle Sünden. Und deswegen macht er hier den Kontrast und sagte, hier war Adam und seine Sünde hat den Tod in die Menschheit gebracht. Aber die Gnade ist überreich geworden. Die wiegt all dieses wieder auf. Und in Vers 16, wo er dann sagt, okay, mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Das Urteil führte von einem zur Verdammnis. Es war eine Tat, die führte zu all diesen Konsequenzen. Die Gnadengabe, Ende Vers 16, aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Es ist eines, dass durch diese eine Tat viele infiziert worden sind. Okay? Hier ist das Beispiel, was mir dazu kommt. Okay? Es ist eins, dass durch ein Bakterium eine Krankheit ausgelöst wird. Da hat dieses kleine Bakterium etwas Großes ausgelöst und viele Menschen werden krank. Aber wenn jetzt all diese, die krank waren, durch ein Gegenmittel geheilt werden können, dann ist dieses Gegenmittel ja noch größer als das Bakterium, das das ganze Problem ausgelöst hat. Und das ist ungefähr das Bild, was er gebraucht und sagte, durch eine Sünde ist eine so große Problematik in die Welt gekommen, dass alle Nachkommen Adams sterben. Aber wie viel größer ist, dass Gott in Christus ein Gegenmittel gegeben hat, dass alle, die infiziert waren, wieder leben können. Aber es ist nicht nur, dass Christi Gerechtigkeit alle Sünden löscht, sondern mehr als das, sie gibt uns Christi Gerechtigkeit. Gottes Ziel ist nicht einfach, uns wieder zurück auf Null, auf den Anfang zu stellen. Gott will uns nicht einfach nur einen Neuanfang gewähren. Er bringt uns direkt ans Ziel. Er gibt uns nicht nur wieder zu sagen, okay, hier ist alles, was bisher falsch gelaufen ist. Hier ist die Sünde in die Menschheit gekommen. Ich lösche das einfach alle mal und du darfst wie bei Adam neu anfangen. Weil er wüsste, wenn er das da machen würde, würde es nicht lange dauern und wir wären wieder beim gleichen Problem. Er sagte, was ich tue, ist nicht nur das Falsche zu löschen, sondern die Gerechtigkeit Christi anzurechnen. Wenn du es in Begrifflichkeiten von Konto machst, er setzt es nicht einfach vom Minus zurück auf Null, sondern er setzt unendlich viel drauf im Positiven. Okay. Er will uns mit ans Ziel nehmen. Dabei ist das Ziel nicht primär, einfach in seine Gegenwart zu kommen, in den Himmel zu kommen, sondern ihm gleich zu werden. Wir lesen in 1. Johannes 3, Verse 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das, was du im Moment vor Augen siehst, ist nicht, was es sein wird. Hören Sie, ich habe angefangen zu wirken, diesen Einfluss der Sünde zu revidieren. Und die Auswirkungen sind erstmal eine angerechnete Gerechtigkeit. Aber die soll sich mehr und mehr äußern, mehr und mehr auswirken. Und was wir jetzt sehen, sind nur Ansätze, sind die veränderten Leben, sind die Vergebung, die in Christus ist, sind diese Dinge. Hey, aber wenn diese Auswirkung ans Ziel gekommen ist, dann werden wir sein, wie er ist, und wir werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Hey, Gott wird uns so verändern in sein Ebenbild. Das ist sein Ziel damit. Aber es gibt eine Bedingung. Du musst die Gnade annehmen. Vers 17. Dann heißt es, wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch Jesus Christus. Alle Menschen sind in Adam. aber nicht alle sind in Christus. Wir sind alle Nachkommen von Adam. Er war der erste Mensch. Gab keine andere Möglichkeit. Okay? Aber keiner ist ein biologischer Nachkomme von Christus. Aber wir können geistlich seine Kinder werden. Der Tod kam automatisch über alle Nachkommen Adams. Aber das Leben kommt über alle geistlichen Nachkommen Jesu. Wie wird man zu diesem Nachkommen Jesu? Es sagt es uns in Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist die Bedingung. Er sagte, wir sind alle als Menschen. Adam bedeutet einfach nur Mensch. Aber so hat Gott den ersten Menschen genannt. Ja? Und dann hat er Adam die Aufgabe gegeben, okay, du nennst all die anderen Tiere und so. Er sagte, du bist ein Mensch. Und von dir werden alle anderen Menschen kommen. Und deswegen, wir haben vorhin gesehen, bei dem Problem, die Sündennatur wird weitergegeben. Wie in der DNA. Ja? Und die ist in uns. Damit haben wir dann dieses geerbt sozusagen, dieses Problem geerbt, die Sündennatur geerbt. Aber Gott bereitet eine Lösung. Und wenn du das angenommen hast, dann müssen Sünde und Tod dein Leben nicht mehr bestimmen. Natürlich sterben wir weiterhin körperlich. Aber das ist nicht das Ende, sondern es bringt uns ans Ziel. Es bringt uns zu Gott. Es bringt uns in seine Gegenwart. Deswegen sagt auch 1. Thessalonicher 4, Vers 13, dass wir nicht betrübt sein sollen wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Und ich habe das von einem Bestattungsinstitut gehört. Es war eine Beerdigung und die sind anschließend zu mir gekommen, haben gesagt, jedes Mal bei euch Christen, wenn ihr kommt und hier eine Beerdigung habt, es ist anders als bei den anderen. Ihr freut euch fast. Es ist nicht hoffnungslos. Das haben sie gesehen. Weil sie kennen das von den anderen und sagen, für viele, und wenn du deine Nachbarn fragst, die meisten werden sagen, der Tod ist das Ende. Es ist aus, es gibt nichts mehr. Und Gott sagt, das ist nicht alles. Und deswegen haben wir diese Hoffnung zu sagen, selbst wenn der Tod kommt, wenn wir in Christus sind, dann kommen wir dann in seine Herrlichkeit, dann kommen wir dann vom Glauben zum Schauen, dann werden wir vollends verändert. Okay? Das ist so ein bisschen wie bei der Raupe. Okay? Wer hat Mitleid mit einer Raupe? Du arme Raupe, du spinnst dich jetzt in diesen Kokon und du wirst nie wieder dieselbe sein. Das stimmt. Aber ich habe dem Schmetterling viel lieber als die Raupe. Kein Mensch wird im Himmel stehen und zurücksehen und sagen, ich wäre viel lieber wieder zurück auf der Erde, ich wäre viel lieber wieder eine Raupe. Gott wird uns in sein Ebenbild verwandeln. Wir werden mit Sünde nicht mehr kämpfen, wir werden nicht mehr versucht sein. Niemand wird an uns sündigen und wir werden an keinem anderen sündigen. Sünde ist nicht mehr möglich, nicht mehr vorhanden. Und jetzt will er uns dafür vorbereiten. Und deswegen sagt er in Vers 17, was wir gelesen haben, welche den Überfluss der Gnade, Ende des Verses, und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, die werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Okay, hast du aufmerksam drauf gehört? Ich habe es ein bisschen schnell gelesen. Wer wird herrschen? Die Gnade empfangen haben. Durch Christus. Wir werden einmal mit ihm herrschen in der Herrlichkeit. Aber das ist gar nicht, was er hier sagen möchte, sondern die im Leben herrschen durch den einen. Ja, wir haben ewiges Leben, aber auch jetzt im Leben. Und das, bin ich überzeugt, bezieht sich zurück auf 1. Mose Kapitel 4. Dort sind die Nachkommen von Adam und Eva Kain und Abel. Und Kain ist zornig geworden auf Abel, weil Gott sein Opfer angenommen hatte, das von Abel, aber seins Kains nicht. Und der Herr sprach zu Kain, 1. Mose 4, Vers 6, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und das Bild, was hier gebraucht ist, ist, dass die Sünde ist wie eine Raubkatze. Ist wie ein Hirsch. Und sie will dich überwältigen. Und vielleicht sagst du manchmal, na, das kann ich identifizieren. Manchmal, ja, ist es so, ich weiß, ich sollte nicht so reagieren, aber oh, es überfällt mich. Es springt mich an. Aber Gott hat schon damals gesagt, du sollst über sie herrschen. Ja, die Versuchungen können groß sein, aber sie müssen nicht gewinnen. Das Problem ist, dass durch die Sündennatur, durch das Fleisch, durch das in uns, wir so geschwächt sind, dass wir eher wie Schafe unter Wölfen sind. Okay? Welche Chancen hat das Schaf? Okay? Machen wir einen Wettlauf. Schaf gegen Wolf, wer gewinnt? Ein Wolf. Wenn sie einen Kampf machen, Klauen gegen Klauen, also nicht Klauen als wegnehmen, sondern ne, ihr Tatzen, wer gewinnt? Ein Wolf. Okay? Rein biologisch, das Schaf hat in keiner Wettkampfkategorie eine Chance. Wie können die Schafe überleben? Sie brauchen einen Hirten, der sie beschützt. Deswegen benutzt Gott genau das Bild. Auch mit der Sünde. Wenn wir versuchen, in der eigenen Anstrengung das zu machen, werden immer wieder überwältigt werden. Heißt nicht, dann fress mich halt auf, dann mache ich halt alles, was die Versuchung sagt. Nee, eben nicht. Sondern komm zum Hirten. Sage, Gott, du weißt diesen Bereich, in dem ich zu kämpfen habe. Du weißt, dass wenn ich das und das höre, dass es in mir brodelt und dass ich dann manchmal Dinge sage, die ich nicht hätte sagen sollen. Du weißt, dass ich mir Sachen anschaue, die mir nicht wirklich erbaulich sind, die nicht gut für mich sind. Du weißt, dass ich, wenn ich unter diesen Freunden bin, dass ich geneigt bin, dieses oder jenes zu reagieren. Aber du hast mir gesagt, ich muss nicht mehr der Sünde nachgeben. Die Sünde muss nicht herrschen. Aber ich brauche deine Hilfe. Aber du hast gesagt, Christus ist dafür gekommen. Und wenn wir jetzt Adventszeit daran denken, an Christi kommen, dann ist das nicht einfach nur ein süßes, niedliches Baby. Dann ist es Gott, der auf die Welt kommt, um für unsere Schuld zu sterben, um das, was wir in Adam geerbt haben, zu bezahlen, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen und dass wir dann anders leben können. Ja? Okay. Noch ein Beispiel, weil das ist das Bild, das die Schrift benutzt. Adoption. Okay? Sagen wir, dort ist ein Kind in einer Familie, wo die Familienverhältnisse unmöglich sind. Das Kind leidet und hat eigentlich keine guten Chancen im Leben. Und du bekommst das mit, du hast Mitleid und du möchtest das Kind aufnehmen in deine Familie. Du weißt die Herausforderung, aber du sagst, ich habe die Möglichkeit und ich möchte das gerne tun. Und von Amts wegen ist es alles okay, es wird genehmigt. Du adoptierst das Kind, es ist richterlich festgemacht, alles in trockenen Tüchern. Okay? Und das Kind ist in deine Familie aufgenommen. Aber es sagt, früher, da hat meine Mutter mir zum Aufwachen immer einen Schluck Alkohol gegeben. Ich möchte das auch. Und ich habe 4 Stunden lang Fernsehen geschaut jeden Tag. Ich will das weiter so machen. Ich will weiter so leben, wie es war. Sagst, warum? Es hat dich dorthin geführt, zu all den Problemen, die jetzt schon existieren. Ich möchte dir helfen. Ich möchte dir eine Alternative anbieten. Es muss nicht so sein. Du gehörst nicht mehr zu der vorigen Familie. Du bist adoptiert. Wenn du Christus angenommen hast, du bist adoptiert in eine andere Familie. Du musst nicht mehr so leben, wie du es vielleicht von deiner Familie gewohnt warst. Vielleicht wurde dort viel geschrien. Vielleicht wurde dort waren Zornausbrüche. Vielleicht hat sich dort niemand um dich gekümmert. Mag sein. Sie waren alle in Adam. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist die biblische Botschaft. Er sagt nicht, es gibt nicht eine Belastung mit dem, was vorher war. Er sagte nicht, dass all unsere Schwächen ausgelöscht sind. Aber er sagt, wir haben etwas Neues und wir haben einen guten Hirten, der sich um uns kümmert. Und jedes Mal, wenn ich erneut versucht bin, ich kann zu ihm kommen und sagen, Hirte, da klopft wieder ein Wolf an die Tür. Ja, der klopft nicht an die Tür, der kommt einfach rein. Ja? Aber ich will nicht nachgeben. Und vielleicht sagst du, ja, mein Problem ist ja, dass ich gerade mal wieder nachgegeben habe. Erinnerst du dich an die Geschichte von David? Er war ein Hirtenjunge. Und bevor er mit Goliath kämpft, dann sagt der König Saul zu ihm, du kannst nicht kämpfen. Du bist doch noch ein kleiner Junge. Und er sagte, Gott hat mir geholfen gegen den Löwen, gegen den Bären und er wird mir auch gegen diesen Philister helfen. Da hatte ein Löwe, da hatte ein Bär schon ein Lamm genommen. Und David als Hirte hat nicht aufgegeben, ist hinterhergegangen und hat das Schaf noch gerettet. Wie viel mehr wird unser himmlischer Vater uns nicht in den Klauen eines Löwen oder eines Bären lassen? Egal, ob dein Löwe Alkohol ist, Drogen ist, Missbrauch ist, Wutanfälle ist, Pornografie ist, irgendwelche anderen Abhängigkeiten ist. Er verjagt nicht alle Löwen und Bären, aber er ist bei dir. Und er wird dich befähigen in Christus. Wenn wir abhängig von ihm bleiben, sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Wandelt im Geist, ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Wenn wir in ihm bleiben, dann haben wir die Lösung. Und das kann sich jetzt schon im Sieg äußern. Und der Sieg wird ultimativ erreicht sein, wenn wir bei ihm sein werden. Er wird uns in seine Gegenwart retten. Lass uns noch die verbleibenden zwei Verse lesen, Verse 20 und 21. Dann sagt er, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also die Auswirkung davon. Früher hat die Sünde geherrscht und das hat immer zum Tod geführt. Und wir müssen dieses verstehen, denn erst wenn wir die Sünde wirklich verstehen, können wir die Gnade wirklich begreifen. Erst wenn wir verstehen, wohin Sünde führt, will ich die Gnade haben. Wir müssen verstehen, dass es zum Tod führt. Häufig verniedlichen wir Sünde als kleine Unvollkommenheit. Aber sie ist tödlich. Vielleicht nicht sofort körperlich, was übrigens bei Adam auch nicht. Wir haben gelesen, der lebte danach noch mehrere hundert Jahre. Aber es führt sofort zu einer Trennung von Gott. Und da hilft es auch nicht, wenn wir die Sünde umverpacken oder umbenennen, die Wirkung bleibt die gleiche. Sünde führt zum Tod. Doch nun kann Gnade herrschen, und die zum ewigen Leben führt. Die Frage ist, was beherrscht dich? Und deswegen ist eigentlich Römer 5 die Vorbereitung für Kapitel 6. Das machen wir erst im nächsten Jahr. Wir werden eine kleine Pause von Römer machen in den nächsten Wochen. Aber ich möchte dieses vorwegnehmen. Römer 6, Verse 12 und 13. So herrsche nun die Sünde nicht in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Die Sünde herrsche nicht mehr über euch. Wie kann das gelingen? Es kommt darauf an, wem du dich zur Verfügung stellst. Du kannst dich entscheiden, der Sünde nachzugehen. Weil sie führt zum Tod. Oder du kannst dich entscheiden, als Kind Gottes, dich Gott zur Verfügung zu stellen, als Lebender aus den Toten und sagen, ich habe jahrelang bin ich diesen Weg gegangen. Ich habe immer so reagiert. Aber es muss nicht immer so bleiben. Du befähigst, dass ich anders leben kann. Ich kann weiter auf die Sünde hören. Oder ich höre auf die Gnade, die durch Christus angeboten wird. Und wie wir schon gesehen haben und in Vers 20 nochmal aufgegriffen wird, die Alternative zur Sünde ist nicht das Gesetz. Die Alternative zur Sünde ist die Gnade, die sich in Gerechtigkeit äußert. Das ist Gottes Alternative. Alternative zur Sünde ist nicht Regeln. Die Alternative zur Sünde ist zu sagen, Gott, ich brauche Hilfe. Und das ist ja, was Gnade genau ist. Christus bietet dir Gnade an, dass du der Sünde nicht mehr nachgeben musst. Du kannst versuchen, selber mit der Sünde klarzukommen. Oder du nimmst Gottes Gnade in Anspruch. Denn Gnade heißt ja gerade zuzugeben, ich kann es nicht, ich brauche Hilfe, ich brauche Christus und er hilft. Du kannst den Versprechungen der Sünde glauben, wie Adam und Eva es bei der Schlange getan haben. Wird schon nichts passieren. Das wird keine Auswirkungen haben. Das stimmt alles nicht. Aber das hat auch bei denen schon nicht geklappt. Oder du kannst den Weg der eigenen Anstrengung verlassen und Gottes Gnade in deinem Leben regieren lassen. Wenn die Sünde uns bestimmt, führt sie immer zum Tod. Aber wenn die Gnade uns bestimmt, führt sie immer zum ewigen Leben. Welchem Weg folgst du? Einmal hast du Gnade angenommen. Hast du vor Gott zugegeben zu sagen, Gott, ich habe gesündigt, ich bin schuldig vor dir und ohne deine Vergebung bin ich verloren. Ewig verloren. Der Tod wird nicht nur körperlich irgendwann kommen, sondern wird mich ewig von Gott trennen. Und ich brauche deine Vergebung. Und ich denke daran, Christus ist gekommen für mich, er ist gestorben. Er bietet Vergebung, er bietet Gnade an. Und diese Gnade, haben wir hier mehrfach gelesen, ist überreichlich. Sie bedeckt alle Schuld, die du jemals getan hast oder je tun kannst. Wenn du es schon angenommen hast, dann hat Gott dich von innen heraus neu gemacht. Und er sagte, jetzt zeig es. Lass mich in deinem Inneren wirken. Lass mich dich verändern, dass man an deinem Leben erkennen kann, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Du bist ein Schmetterling, kriech nicht herum wie eine Raupe. Du bist neu, dir ist vergeben. Spring nicht zurück in den Sumpf der Sünde. Lebe das neue Leben. Lebe in der Freiheit der Kinder Gottes. Hast du es angenommen? Und dann lebst du in dieser Gnade. Lebst du in der Befähigung Gottes, der dir hilft, anders zu leben als zuvor. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass mit Christus wirklich Hoffnung in dieser Welt gekommen ist. Nicht nur eine vage Hoffnung, ich hoffe, dass es irgendwann irgendwie besser wird, sondern eine lebendige Hoffnung. Wer Christus vertraut, der hat hier und jetzt und für alle Ewigkeit ewiges Leben. Und Herr, viele von uns hier haben das angenommen. Aber ich bete, wenn jemand sagt, naja, ich habe das die ganze Zeit gehört, aber ich dachte irgendwie, das ist für später, das ist für andere. Herr, ich bete, dass jeder hier erkennt, ich brauche diese Gnade, ich brauche die Vergebung. Und für alle, die Christus schon als Heiland angenommen haben, Herr, ich bete für mich eingeschlossen, dass die Sünde nicht mehr siegt. Dass wir nicht nachgeben, sondern dass unser Leben zeigt, es gibt eine Veränderung. Es gibt Gnade. Es gibt Vergebung. Und zwar nicht nur im Nachhinein, nach der Sünde, sondern auch im Vorhinein, dass ich gar nicht erst weiter in der Sünde leben muss. Herr, du hast uns positionell verändert. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, in dieser Gnade auch unter der Woche zu wandeln. nicht nur am Sonntag zu kommen, schuldbeladen zu sagen, Herr, ich brauche wieder neu deine Reinigung, sondern zu sagen, Gott, alles, was gut gelungen ist, das war deine Gnade. Alles, was an Versagen da war, ist, wo ich wieder versucht habe, es selber zu machen. Aber Herr, ich will in dir wandeln. Und danke, dass du uns diesen Brief gegeben hast. Ja, zu zeigen, wie wird man ein Kind Gottes. Aber noch mehr zu zeigen, wie lebe ich als Kind Gottes. Hilf uns, in dir zu leben. Und Herr, dass wir deine Gnade in Anspruch nehmen. Und auch Hilfe in Anspruch nehmen, wo wir merken, da ist noch zu viel altes Ich drin dabei. Herr, du kannst, du willst uns ändern. Und ich danke dir für deine Gnade, die überreich auf uns gekommen ist. In Jesus Christus.